Ja, Manuela, vielen Dank schon für die Vorstellung am Anfang. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich schaue mal so in die Runde. Das eine oder andere Gesicht habe ich mit Sicherheit schon mal irgendwo gesehen und umgekehrt vielleicht auch. Ja, ich sage vielleicht noch ein paar Worte zu meiner Person, nachdem ich jetzt schon, ohne dass ich das wusste, als Professor angekündigt wurde. Dann stelle ich mich doch mal kurz so vor, wie ich das immer an der Hochschule zu Beginn eines neuen Semesters für die Studenten mache. Da würde ich jetzt sagen, guten Morgen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Vorlesung so und so. Mein Name ist Heinlein, das wissen Sie aber wahrscheinlich schon aus dem Vorlesungsplan. Ich bin verheiratet, seit nunmehr 33 Jahren, die ganze Zeit mit der gleichen Frau. Ich hab drei Kinder im Alter von 20 bis 32 Jahren. Daran können Sie ungefähr abschätzen, wie alt ich selber bin. Ich wohne in Günzburg an der schönen blauen Donau oder an der A8 oder da, wo das Legoland ist, je nachdem, was man im Ostalbkreis, wo meine Hochschule ist, eben so kennt. Und an der Hochschule Aalen unterrichte ich eben Informatik. Gut, soweit Hochschule. Meine Frau Antje, mit der ich 33 Jahre verheiratet bin, ist auch hier. Wer von euch bei den Rangers dabei ist, kennt vielleicht zwei unserer Kinder. Unser Sohn Matthias war eine Zeit lang Stammleiter in Günzburg. Inzwischen ist er mit seiner Frau schon einige Jahre in Regensburg. Dort auch wieder bei den Rangern aktiv. Ja, und unsere Jüngste, die Ruth, ist auch dabei. Die ist in Ranger-Kreisen, denke ich, auch bekannt. Im christlichen Zentrum Günzburg sind wir jetzt als Familie, ja, wahrscheinlich bald 30 Jahre. Seit ganz vielen Jahren bin ich Lobpreisleiter dort, seit etlichen Jahren jetzt auch der Schatzmeister und seit ein paar Jahren schließlich auch Ältester. Lobpreisleiter, das weiß ich noch gut, als damals diese Stelle sozusagen frei wurde und ein neuer gesucht wurde, da wollte ich das wirklich werden und habe mich danach ausgestreckt. Die anderen Posten, die ich jetzt so im Laufe der Zeit dazu bekommen habe, nach denen habe ich mich nicht unbedingt ausgestreckt, aber irgendwie hat Gott sie mir vor die Füße gelegt und ich hatte den Eindruck, ich soll sie übernehmen. Ich freue mich jetzt sehr, hier zu sein und wie vorhin auch schon gesagt wurde, dass auch unsere Gemeinden so allmählich ein bisschen mehr in Kontakt kommen. Wir hatten schon Gäste eben aus eurer Gemeinde bei uns. Markus Botzenhardt und Tiberio war schon da. Johannes, Steff von den Rangern hat, glaube ich, auch schon bei uns gepredigt. Und von daher freue ich mich, dass wir uns jetzt mal revanchieren dürfen. Ja, ich hoffe, ich habe euch was mitgebracht, was auch irgendwie für eure Herzen ist. Ich lese mal aus Matthäus 13, aber aus einer besonderen Übersetzung, der neuen Günzburger Übersetzung. Da heißt es, an jenem Tag aber ging Jesus aus dem Haus hinaus und setzte sich an den See. Und es versammelten sich große Volksmengen um ihn. Dann nahm er sein Smartphone und koppelte es über Bluetooth mit einer tragbaren Lautsprecherbox, damit ihn alle gut hören konnten. Und dann hat er ihnen folgende Geschichte erzählt. Ein älterer, reicher Mann hat viele Kinder, die mit ihren Familien überall auf der Welt verstreut wohnen und schon lange keinen Kontakt mehr mit ihm haben. Er liebt sie aber alle nach wie vor sehr und sehnt sich nach ihnen. Deshalb schreibt er ihnen eines Tages eine lange E-Mail und sagt ihnen, dass er oft an sie denkt und sich nichts mehr wünscht, als sie alle wieder einmal zu sehen. Und er lädt sie und ihre Familien zu einem großen Sommerfest in sein Haus ein und wartet dann gespannt auf ihre Antworten. Aber ein paar der Kinder bekommen die E-Mail gar nicht. Die E-Mail-Adresse ihres Vaters haben sie schon längst aus ihrem Adressbuch gelöscht und so landet die E-Mail im Spam-Ordner und sie sehen sie gar nicht. Und obwohl Freunde schon immer wieder mal gesagt haben, schau doch auch mal in den Spam-Ordner, damit du nichts Wichtiges übersiehst, interessiert sie es nicht. Ein paar andere Kinder freuen sich erstmal riesig über die Einladung, rufen ihren Vater auch sofort an und versprechen, ja, ich komme auf jeden Fall zu deinem Fest. Aber als sie dann ihren Familien wiederum davon erzählen, sind die überhaupt nicht begeistert. Die Kinder maulen, wir kennen diesen Opa doch gar nicht, was sollen wir bei dem? Wir wollen im Sommer lieber wieder ans Meer fahren, so wie jedes Jahr. Und eine der Ehefrauen sagt sogar, du weißt genau, dass ich deinen Vater noch nie leiden konnte. Wenn du wegen dieser blöden Einladung unseren jährlichen Badeurlaub ausfallen lässt, dann lasse ich mich scheiden. Deshalb vergessen diese Kinder die Einladung schnell wieder und meiden den Kontakt zum Vater wieder. Nochmal andere freuen sich auch über die Einladung und würden vielleicht wirklich gerne zu dem Fest kommen, aber sie haben so viel zu tun. Wie sollen sie das zeitlich schaffen? Mehrere Tage verreisen in ihre alte Heimat und das Geschäft alleine lassen, das geht nicht. Und das schöne Haus mehrere Tage unbewohnt lassen, haben sie auch noch nie gemacht. Könnte ja währenddessen ausgeraubt werden oder der Blitz einschlagen oder sonst was passieren. Sie kommen dann auch nicht. Aber einige nehmen die E-Mail des Vaters zum Anlass, wirklich wieder eine Beziehung zu ihm aufzubauen. Sie skypen regelmäßig mit ihm, erzählen ihm von ihrem Leben, erkundigen sich nach seinen Befindlichkeiten, wie es ihm so geht und so weiter. Und so lernen sie ihren Vater wieder ganz neu kennen und lieben und bedauern es, dass sie so viele Jahre keinen Kontakt mehr mit ihm hatten. Ja, und deshalb nehmen sie sich wirklich die Zeit, zu seinem Fest zu kommen, lassen sich auch von den hohen Flugpreisen nicht abschrecken. Sie laden sogar Freunde ein, sie auf ihre Reise zu begleiten und die bringen sie dann einfach kurzerhand mit zu dem Fest. Der eine 3, der andere 6, der nächste 10 Freunde, die mitkommen. Wer Ohren hat, der höre. Ja, jetzt stellt euch mal vor, lasst mal eure christliche Vorbildung beiseite. Wenn ihr jetzt da sitzen würdet, Jesus hat diese Geschichte jetzt erzählt, vielleicht seid ihr eben sogar seine Jünger. Tja, was denkt ihr? Was fangt ihr mit der Geschichte an? Könnt ihr was damit anfangen? Ich kann mir vorstellen, ja, und im Originaltext Matthäus 13 ist es sinngemäß auch so, dass die Jünger dann zu Jesus kommen und sagen, Herr, was redest denn du da? Die Leute wollen was von Gott hören und von seinem Reich. Stattdessen erzählst du ihnen da so eine rührselige Familiengeschichte. Was hat denn das mit Gott zu tun? Und Jesus sagt, ja, ich versuche ja gerade mit solchen Vergleichen, mit Gleichnissen, ihnen die Geheimnisse des Reiches Gottes zu erklären. Aber sie verstehen es gar nicht, weil sie gar nicht richtig hinhören, sich gar keine Gedanken machen, was ich ihnen eigentlich damit sagen will. Das hat übrigens Jesaja schon so ähnlich vorhergesagt und dann zitiert er, was Jesaja gesagt hat, dass das Herz verstockt ist und dass die Ohren verstopft sind und dass die Menschen zwar hören und doch nicht hören und sehen und doch nicht sehen. Und dann spricht er aber weiter zu seinen Jüngern und sagt, so, jetzt hört ihr mir mal richtig zu, was ich damit sagen möchte. Und er erklärt ihnen die Geschichte und sagt, so oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt weg, was in sein Herz gesät war. Dieser ist es, bei dem die E-Mail des Vaters im Spam-Ordner gelandet ist. Der, der seinen Vater sofort angerufen hat, ist einer, der das Wort hört und es sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks. Und wenn Bedrängnis entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß. Der, der Angst hat, sein Haus und sein Geschäft alleine zu lassen, ist einer, der das Wort hört und die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Aber der, der wirklich zum Fest des Vaters kommt und sogar noch Freunde mitbringt, ist einer, der das Wort hört und versteht, der wirklich Frucht bringt. Und der eine trägt 100, der andere 60, der andere 30-fach. Nun gut, jetzt ist jedem klar, worum es eigentlich ging. Das Gleichnis vom Sämann habe ich versucht, sozusagen in unsere heutige Zeit zu übersetzen. Wie gut es mir gelungen ist, weiß ich nicht. Aber ich dachte mir, ja, die wenigsten von uns kennen sich wahrscheinlich mit Ackerbau aus. Was passiert da beim Säen? Die Menschen damals, ja, für die war das sicherlich sehr vertraut. Die wussten wahrscheinlich aus eigener Erfahrung, wie das ist, wenn man Samen ausstreut, wo der überall hinfallen kann und dass da eben nicht alles Frucht bringt. Und deshalb denke ich, wenn Jesus jetzt heute hier wäre und uns Gleichnisse erzählen würde, würde er sicherlich auch Dinge aus unserem heutigen Alltag nehmen, um uns die Dinge zu verdeutlichen. Ja, aber damit ihr jetzt nur hier meine freie Übertragung des Gleichnisses hört, sondern wir wollen ja doch auch das unverfälschte Wort Gottes hören, lasst uns das Ganze nochmal im richtigen Text lesen und dabei einfach überlegen, was Jesus uns ganz persönlich damit sagen möchte. Ihr könntet jetzt die Präsentation beginnen. Ja, das Gleichnis vom Sämann. Also, man muss ja zum Glück jetzt kein Agrarexperte sein, um auch da die Botschaft zu verstehen. Gut, jetzt schauen wir mal, ob die Technik geht. Jawohl. Ja, also, wir haben das Gleichnis. Das steht in Matthäus 13, ab Vers 1 bis 8. Und dann etwas später eben gibt Jesus seinen Jüngern dann eben auch die Erklärung ab Vers 19. Siehe, der Sämann ging hinaus zu säen. Und indem er säte, fiel einiges an den Weg und die Vögel kamen und fraßen es auf. Die zugehörige Erklärung dann ab Vers 18. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt weg, was in sein Herz gesät war. Dieser ist es, bei dem an den Weg gesät ist. Ja, wie ist es bei uns, habe ich mir gedacht. Verstehen wir immer alles, was Gott sagt? Oder fragen wir uns auch manchmal, ja, ich frage mich schon manchmal, Herr, was meinst du denn mit diesem Wort? Ich verstehe es einfach nicht. Und wie passt es mit dem Wort an anderer Stelle zusammen? Ich krieg's nicht hin, Herr, bitte erklär's mir. Ja, lassen wir uns dann das Wort sozusagen gleich wieder wegnehmen vom Teufel? Lesen wir dann irgendwann in der Bibel nur noch das, was uns gefällt und was wir problemlos verstehen? Oder lassen wir uns immer wieder auch auf die schwierigen Stellen ein, die wir noch nicht verstehen, die uns vielleicht sogar unbequem sind und bitten einfach Gott, sie uns aufzuschließen. Ja, ist unser Herz manchmal vielleicht auch festgefahren oder ausgetreten wie so ein Weg, wo dann eben alles, was drauffällt, einfach nicht eindringen kann. Vielleicht auch, weil andere auf unserem Herzen herumgetrampelt sind und es deswegen fest und hart geworden ist. Wie gehen wir dann mit solchen Verletzungen und Verhärtungen um? Anderes aber fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte. Und sogleich ging es auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Hier dann die Erklärung, die Jesus den Jüngern gibt. Wo auf das Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und es sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks. Und wenn Bedrängnis entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß. Ja, wie ist es bei uns? Sind wir Menschen des Augenblicks, die schnell von was begeistert sind, aber es dann auch schnell wieder vergessen haben? So wie diese Kinder eben in der ersten Begeisterung. Ja, natürlich komme ich, aber als dann eben Bedrängnis entsteht wegen dieser Sache, lassen sie es wieder fallen. Haben wir Ausdauer? Haben wir einen langen Atem, wenn es nötig ist? Gehen unsere Wurzeln tief, tief genug, damit unser Glaube an Gott auch mal eine Hitzeperiode oder einen Sturm übersteht? Und bekennen wir uns zu Jesus und seinen Geboten und seinen Werten auch in der heutigen Zeit, wenn das die Menschen um uns herum vielleicht uncool finden und vielleicht sogar darüber lachen oder uns verspotten oder uns deshalb meiden? Ja, ich denke, jeder kann es für sich beantworten und bewegen einfach. Ja, weiter in Vers 7. Anderes aber fiel unter die Dornen, und die Dornen sprossen auf und erstickten es. Und die Erklärung ab Vers 22. Wo aber unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört, und die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort, und er bringt keine Frucht. Ich glaube, das kennt jeder von uns, oder? Die Sorgen der Zeit, die Sorgen dieser Welt, des täglichen Lebens können unseren Glauben, unser Vertrauen auf Gott förmlich ersticken. Aber auch der Betrug des Reichtums, interessante Formulierung, nicht der Reichtum an sich, sondern der Betrug des Reichtums. Wenn wir meinen, wenn wir genügend Geld auf dem Konto haben, dann brauchen wir uns ja keine Sorgen machen, dann ist ja alles gut, dann haben wir ja alles unter Kontrolle, dann brauchen wir ja letztlich gar nicht auf Gott vertrauen. Das macht unseren Glauben dann genauso kaputt. Ich habe mir überlegt, was kann man gegen diese Dornen machen? Und habe mir so ein richtig wildes Dornengestrüpp im Wald vorgestellt und mir gedacht, oh weh, wenn du das erstmal hast, wie willst du dem noch beikommen mit menschlichen Möglichkeiten? Gott hat immer Möglichkeiten, auch da. Und deshalb dachte ich mir, ja, die beste Art und Weise, es zu verhindern, ist eben, diese Dornen erst gar nicht wachsen zu lassen. Sorgen, Gedanken, wenn sie kommen, sofort die rote Karte zeigen. Sorgen einfach immer wieder ganz bewusst auf Jesus werfen, so wie er es uns ja anbietet oder uns auffordert dazu. Ja, und wenn es dann doch gewachsen ist, ich glaube, das kennt auch jeder, ja, dann bitten wir Jesus, dass er dann mit schwerem Gerät kommt und mit seinem Heiligen Geist da dann eben doch noch durchdringt und uns wieder davon befreit. Ja, und schließlich, ab Vers 8, anderes aber fiel auf die gute Erde und gab Frucht. Das eine 100, das andere 60, das andere 30-fach. Hier ist dann die Erklärung relativ einfach. Bei dem aber auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht, der wirklich Frucht bringt. Der eine trägt 100, der andere 60, der andere 30-fach. Das ist natürlich, wofür der Same eigentlich gedacht ist, dass er aufgeht und Frucht bringt. Das ist, was Jesus von uns möchte. Dadurch wird er und sein Vater verherrlicht, wie es in Johannes 15,8 steht. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Ja, und wenn der Same erstmal auf guten Boden gefallen ist, dann ist es ein ganz normaler und natürlicher Vorgang, dass er dann aufgeht und wächst und Frucht bringt. Das bringt Jesus dann im Nachfolgenden auch zum Ausdruck. Da kommen nämlich in Matthäus 13 eine ganze Reihe weiterer Gleichnisse, immer irgendwie über das Himmelreich. Und im nächsten Gleichnis geht es auch nochmal um eine Saat, die wächst und aufgeht. Allerdings dann auch ein Unkraut, das dann mitwächst. Dann geht es um das Senfkorn, das klitzeklein ist und aber mächtig wächst. und schließlich um einen Sauerteig, der dann auch einfach von selber sozusagen den ganzen Teig durchdringt. Also, das ist eigentlich das, was so hat es Gott geplant und so funktioniert es dann auch, wenn, ja, wenn der Boden eben gut ist, wenn unser Herz einfach bereit ist, sein Wort immer wieder neu aufzunehmen. Ja, soweit diese Gedanken zu diesem Gleichnis. Jetzt einfach auch nochmal die Frage an jeden Einzelnen. Wie sieht es in deinem Leben, wie sieht es in deinem Herzen aus? Gibt es da verhärtete Stellen, wo Gottes Wort vielleicht immer wieder abprallt, weil du vielleicht immer wieder enttäuscht worden bist, für bestimmte Dinge gebetet hast und es dann doch nicht so geschehen ist oder du den Eindruck hast, ja, Gott hört mich nicht. Dann fällt es schwer, bestimmte Worte wieder aufzunehmen, wenn er sagt, bittet um was ihr wollt und ihr werdet es empfangen. Ja, oder wünschst du dir mehr Tiefgang und mehr Ausdauer in Glaubensangelegenheiten? Ja, oder hast du das Gefühl, dass du eben gerade in Dornen, in Sorgen erstickst, was auch immer? Ich würde gern einfach all diese Dinge jetzt im Gebet vor Gott bringen. Ich kann das jetzt nur stellvertretend für bestimmte Dinge beten. Ich versuche mal zu schauen, wie Gott es führt. Aber jeder kann ja in seinem Herzen mitbeten für das, was ihn jetzt betrifft und bewegt. Und ich denke, nach dem Gottesdienst ist dann auch Gelegenheit für persönliches Gebet, wenn es jemand möchte. Wenn da jetzt irgendwas war, wo Gott dich jetzt schon angesprochen hat, dann bring's vor ihn. Ja, Vater, danke. Danke für dein Wort und danke, dass es guter Same ist, den du uns damit schenkst. Immer wieder neu. Und wir bringen dir jetzt einfach unser Herz, Jesus. Du siehst unser Herz. Ja, wir haben es vorhin auch im Lied gesungen. Du kennst mein Herz. Alles, was da drin ist, Dank und Schmerz war das doch, glaube ich, alles einfach, was uns bewegt, Herr. Du siehst, wo da wunde Stellen sind, du siehst, wo da verhärtete Stellen sind, du siehst, wo da Dornen gewachsen sind, die dein Wort ersticken. Ja, schenk du Veränderung, Herr. Berühre uns neu mit deinem Heiligen Geist. Lockere du den Boden auf, Herr. Mach es wieder fruchtbar, Herr, wo es festgetreten ist. Ja, und wenn Menschen daran schuld sind, dass da was verhärtet und festgetreten ist, Herr, dann wollen wir diesen Menschen vergeben. So wie du uns vergeben hast. Und wir wollen diese Dinge dir überlassen, Herr. Du bist der, der irgendwann das Urteil darüber sprechen wird. Müssen nicht wir tun. Ja. Und da, wo uns Sorgen quälen wollen, Jesus, du sagst, all eure Sorge werft auf ihn, denn er ist besorgt für euch, du bist besorgt für uns, das wollen wir jetzt tun, Jesus. Ja, und wenn wir zu beschäftigt sind, Herr, um auf dein Wort zu hören, hol du uns raus aus dieser Beschäftigung, Herr. Schenk uns wieder Zeiten der Ruhe, Zeiten der Begegnung mit dir, Zeiten, wo wir mit dir, unserem Vater, skypen und schwätzen und hören. Und dir erzählen und unser Herz bei dir ausschütten können und von dir empfangen, Herr. Ja, und ich wünsche mir, Jesus, dass wir mit dem, was wir erleben, dann unsere Freunde mitbringen können zu deinem Fest, indem wir ihnen erzählen und vorleben, wie es ist, dich als Vater zu haben. Schenk du, Herr, dass wir Frucht bringen, um dich zu verherrlichen. Danke, danke, Vater. Amen.